von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast von Börsexpress, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Wir sind mittlerweile bei Folge 76. Mein Name ist Robert Gillinger von Börsexpress und mir zur Seite sitzt wieder Harald Schartner, Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice Centers der Dadat Bank. Hallo Harald.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
Studiogast ist heute Julia Kisten. Man könnte sagen, eigentlich so etwas wie eine direkte Konkurrentin. Wenn man aber der österreichischen Kapitalmarkt die gemeinsame Sache ist, sollen auch diese von unseren Foren geholt werden. Julia gibt etwa den Podcast Geldmeisterin heraus, auch die Börsenminute und ist haptischen Lesern etwa als langjährige stellvertretende Chefredakteurin des Gewinn bekannt. Derzeit auch so aus dem Börsenkurier und dem Börsianer. Hallo Julia, freut mich, dass du uns heute besuchst.
Ja, hallo Robert, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und dass du das immer so als Ganze siehst, den Kapitalmarkt. Und ich glaube, dass da kein Blatt dazwischen passt.
Da sind wir, glaube ich, drei, die das jetzt genauso sehen, ja. Gleich vorweg, was erwartet mich bei deinem Podcast eigentlich? Ich würde sagen, du richtest dich jetzt nicht unbedingt an den oder die Laien.
Das ist unterschiedlich. Also bei der Geldmeisterin, die habe ich eigentlich gestartet, um selber viel zu lernen von meinen interviewten Partnern. Und das ist eher für die versiertere Zielgruppe. Wohingegen die Börsenminute habe ich eigentlich gestartet, weil mich immer wieder im Bekannten- und Freundeskreis vor allen Dingen Frauen gefragt haben, ich möchte anlegen, wie mache ich das? Und da habe ich praktisch von null wieder angefangen, behandle in 3 Minuten ein Thema und das ist durchaus für Einsteigerinnen und Einsteiger.
Du hast gerade erwähnt, Frauen haben dich gefragt und da jetzt gleich mal Asche auf unser Haupt, also auf mein Haupt, aber du bist unser erster weiblicher Gast seit Folge 58. Wir hatten also zwischendurch 17 männliche Gäste, was jetzt die Gesamtbevölkerung sicher nicht repräsentiert.
Da darf ich dich aber verteidigen. Ich versuche immer sehr, sehr viel Frauen ans Mikrofon zu bringen und gerade für Geldmeisterin, für diese Expertinnen-Interviews. Und es ist wirklich schwierig, dass die mal vom Vorhang gekehrt werden wollen.
Danke, dass du mich verteidigst. Ich hätte aber es selbst fast gemacht, weil... Du bist von der Parität auch weit entfernt, wollte ich erwähnen. Auch dein Schnitt ist aber viel besser als bei uns. Aber da gleich einmal, Harald, hole ich dich an Bord. Korreliert das vielleicht einfach mit der Anlegerschaft in der Praxis? Wie viele Wertpapierkonten sind bei euch Frauen zuzuordnen? Wie viele Männer habt ihr da Daten?
Also das sehe ich genauso, wie es du sagst. Also ich sehe uns generell eher als Anlagebank oder wir werden als Anlagebank wahrgenommen und das Ganze auch noch als Direktbank. Und bei uns ist der Frauenanteil beim Wertpapierdepot nicht einmal ein Viertel, also knapp unter 25% irgendwo angesiedelt von unserem Gesamtanteil der Depots.
Das würde ja korrelieren sogar mit manchen Umfragen, aber bei Sparkonten ist das Verhältnis besser und Anführungszeichen ausgeglichener?
Es ist vielleicht etwas ausgeglichener, hängt aber vielleicht auch damit zusammen, wie gesagt, wir werden eher als Anlagebank wahrgenommen und unser Sparkontenanteil oder Frauenanteil bei den Sparkonten liegt in etwa bei einem Drittel, also rund 33% der gesamten Sparkonten bei uns ist von Frauen oder von Frauen eröffnet worden.
Wirkt jetzt so auf den ersten Blick, als ob Frauen in einem Kapitalmarktinvestment weniger Vorteile sehen als Männer. Oder es ist wie bei Harald, wo ich jetzt einfach mal unterstelle, dass er das Wertpapierdepot auf seinen Namen laufen lässt. Aber er ist ja auch der Spezialist, wie er sagen wird. Du musst jetzt nicht antworten. Ja.
Aber du hast nicht Unrecht, aber auch meine Frau arbeitet bei einer Bank und unterliegen beide den Compliance-Vorschriften. Und deshalb ist natürlich so, dass es für beide einfacher ist, das Wertpapierdepot nur auf einen Inhaber zu lauten. Und deshalb läuft mein Depot natürlich auf mich.
Na gut. Julia, du hast kürzlich einen Investmentabend bei der Dadat veranstaltet, speziell für Frauen.
Ja.
Warum sind aus deiner Sicht Frauen am Kapitalmarkt, ich sage jetzt mal von der Expertin bis hin zur Käuferin, unterrepräsentiert? Seht ihr, und damit dann aber eigentlich auch du, Risiko anders als ich, oder ist der Grund viel profaner und das frei verfügbare Einkommen ist bei Frauen einfach geringer? Wie ist denn da dein Befund?
Ja, mein Befund ist das mit dem Profan, das stimmt schon genau, wenn man denkt, also brauchst du nur 2024 die Zahlen hernehmen, da ist für dieselbe Arbeitsstunde in Österreich für dieselbe Leistung 18% weniger, im EU-Schnitt sind es zumindest nur 12% und vor allen Dingen ist es ja dann das, was man anlegt, das ist ja vor allen Dingen für die Vorsorge und da ist der Gender Gap natürlich viel größer, ja, der ist 41%. Und ich gebe schon zu, das hängt von der hohen Teilzeitquote natürlich viel zusammen, weil jede zweite Frau ist in Teilzeit. Aber natürlich, das ist der Hauptgrund, glaube ich, warum man Frauen unterrepräsentiert sieht am Kapitalmarkt. Aber ich bin kein Pessimist, sondern Optimist und sehe schon eine Veränderung. Das habe ich auch bei der Veranstaltung gesehen. Und zwar, ich bin so froh. Ich habe jahrelang versucht, in Gewinn oder auf der Gewinnmesse Frauen anzusprechen. Es ist mir mit nichts gelungen. Und jetzt kommen die Gen Z, würde ich sagen, da kommen die Frauen durchaus viel, viel, viel häufiger zu dir und sind, also da waren von den 40 Frauen waren, glaube ich, bestimmt 25 unter 30. Also das habe ich früher an der Gewinnmesse, hätte ich davon geträumt, ja. Und da ist ein Wandel drin, auch wenn, wie du sagst, natürlich die Studien anderes sagen und noch sagen. Ich würde sagen, also das Interesse ist da, was nur ist, dass die Frauen schon das Ganze wesentlich zögerlicher das Thema Veranlagung gehen. Die brauchen viel mehr Motivation und Motivationsschub, um wirklich mit dem Vermögensaufbau überhaupt zu beginnen.
Mhm. Harald, dieser gut, also ausgebuchter Investmentabend, war das für dich eine Überraschung, da im Titel jetzt eigentlich weder KI noch Krypto vorkam? Und warum glaubst du, dass Frauen anders anzusprechen sind als Männer? Oder fällt das bei euch unter zielgerichtete Marketingaktion?
Also für mich war es keine Überraschung, dass es ausgebucht war. Es sind generell, also unser Angebot, was Finanzbildung betrifft, ist generell immer sehr gut gebucht. Was man aber schon sieht, ist, also wenn man jetzt nicht gezielt an das Publikum Frau oder die Frau in den Vordergrund stellt bei der Einladung schon, dass man sagt, das ist eine Veranstaltung für Frauen, dann ist es also so, dass unser Ausbildungsangebot doch überwiegend männlich gebucht ist oder von Männern besucht wird. Meistens oder oft ist eine Frau nur mit, weil er gesagt hat, geh hoch da das Arme, ja, geh bitte mit. Und es kommen dann aber erstaunlicherweise in die allgemeinen Veranstaltungen dann auch viele Fragen von Frauen, was mich zu der Behauptung drängt, dass das Thema Finanzbildung immer weiter in den Vordergrund rückt, auch bei den Frauen und vielleicht doch jetzt ein Umkehren in der Schule mal stattgefunden hat, dass das Thema für jeden interessant sein kann und interessant sein sollte. Und da ist auch meines Erachtens die Politik gefordert, hier wesentlich mehr bereits in den Schulen zu dem Thema zu bringen.
Harald, wenn die Frau dann einmal am Markt ist, unterscheiden sich deren Probleme dann aber wahrscheinlich überhaupt nicht oder nicht wirklich essentiell von denen von Männern. Wie sind denn da eure Erfahrungen im Kundenservice Center?
Wir kriegen das in der Regel ja gar nicht so mit, was denn die Kunden anlegen, weil der Kunde ja bei uns selbst Entscheider ist. Was wir aber schon merken, ist, dass Anfragen diesbezüglich oder E-Mails in unserem Kundenservice Center, die dann eingehen dazu, vom weiblichen Publikum dann eher Richtung Sparpläne geht. Das heißt, da geht es um Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder sonst irgendwas. Und in kleinen Schritten zum das Vermögen aufzubauen, als eher die Investments in Einzeltitel.
Julia, unterm Strich bleibt ein gutes Investment ja wohl ein gutes Investment, egal welches Geschlecht es tätigt. Wenn dem so ist, wie unterscheiden sich dann Finanztipps von Frauen für Frauen von Finanztipps für jedermann, so ungefähr, oder jede Frau? Dann ja vor allem einfach in der Präsentation, oder? Das Resultat müsste ja ähnlich sein. Ich meine, wo ist denn da mein Fehler jetzt in der Rechnung oder was ist das andere an der Ansprache?
Das andere an der Ansprache ist, glaube ich, dass man, also man hat es gesehen, erstens trauen Frauen, bei Frauen, glaube ich, eher Fragen zu stellen, habe ich das Gefühl, und dass keine Frage zu dumm ist. Also das habe ich das Gefühl, das ist, aber das ist jetzt mein persönliches Gefühl bei den Veranstaltungen, Events, die ich mache, dass die Frauen viel mehr sich trauen gegenüber, wenn Frauen sie ansprechen. Und ich glaube, man muss, zwei Dinge sind schon, die sind zwar eben typisch Stereotyp, aber es ist so, dass die Risikoaversion ist schon höher, gell? Was nicht heißt, also zum Beispiel in der ganzen Veranstaltung und auch in den anderen Veranstaltungen, da kam nie die Frage nach Krypto zum Beispiel, und nachhaltig, was sonst eigentlich gar kein Thema mehr war, war auch bei dieser Veranstaltung wieder ein Thema, ja? Also ich denke, man muss sie man muss sie weniger, also sie sind eigentlich insofern cleverer, und das zeigen ja auch Studien, dass sie langfristig erfolgreichere Anlegerinnen sind, weil sie eben nicht nur den Ertrag im Kopf haben, sondern die, ohne dass sie wissen, was Sharpe Ratio ist, schauen sie sich auch schon die Einsteiger, das Risiko-Ertragsverhältnis genau an, ja. Und ich glaube, da ist die Ansprache wichtig. Nicht nur die Aktie hat so viel zugelegt und die hat so ein Potenzial, sondern dass man das immer im Vergleich zum Risiko setzt, glaube ich. Das ist ganz wichtig bei Frauen, habe ich das Gefühl.
Mm-hmm. Ja, keine Stereotypen, und Frauen sind cleverer. Das haben wir jetzt schon gern gehört, nicht? Aber konstanter dürften Frauen bei Depots jedenfalls sein. Da berufe ich mich jetzt auf eine Kantor-Studie, die, ich glaube, Union Investment in Auftrag gegeben hat. Wenn sich also Frauen zum Beispiel für ein Aktieninvestment entschieden haben, wird da weniger versucht, durch, ich sage mal, von mir das Trading Mehrertrag zu erzielen. Die Aktie wird einfach reifen gelassen, was in dem Fall Kosten, sprich Spesen, spart. Und wenn wir schon bei Stereotypen sind, da kann ich dann in die Klischee-Schublade der schwäbischen Hausfrau greifen.
Ja, also da kann ich dir nur beipflichten. Das glaube ich auch, dass die in wesentlich, also im Schnitt, man darf das natürlich nicht allen gleichsetzen, aber ich würde sagen, im Schnitt legen die bestimmt langfristiger an. Da bin ich auch sehr überzeugt. Und was bei denen auch weniger ausgeprägt ist wie bei den Männern, ist die aus der Behavioral Finance bekannte schiefe Präferenz. Also sie das Lotto spielen, dass man also eine geringere Wahrscheinlichkeit von extrem hohen Gewinnen in Kauf nimmt, für das, dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Verlusten schreibt. Also das ist bei Frauen nicht so ausgeprägt, glaube ich.
Ja, Männer dürften ja von sich mehr überzeugt sein. Fragen beim Autofahren ja auch nicht nach dem Weg. Aber laut dieser Studie hören sich ja immerhin 2/3 der Frauen den Rat eines Profis an. Profi, jetzt sage ich mal Finanzberater, während es bei Männern nicht einmal die Hälfte ist. Aber die holen zu Hause ja auch erst nach dem zweiten Stromschlag den Elektriker.
Ein guter Vergleich, ja.
Na, aber Harald, ist das auch dein, ich sage mal, Empfinden, Frauen fragen Frauen eher etwas, fragen aber auch Männer eher Männer etwas, trauen sich Männer bei Frauen dann in Wissensvermittlungsrunden überhaupt etwas fragen?
Durchaus, also Fragen kommen von dieser Seite absolut, und was man schon merkt, ist einfach, Frauen müssen erst Vertrauen aufbauen, das heißt, sie ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Banken ist, wo sie der Kunde zu einem Berater sitzt. Bei uns ist es ja so, uns lernen die Frauen halt über Werbung kennen in der Regel oder eben auch durch Weiterempfehlungen diesbezüglich. Die das Vertrauensaufbauen passiert bei uns möglicherweise erst beim ersten Kontakt, wenn die einmal irgendwas brauchen und bei uns im Kundenservice Center anrufen oder auch einmal eine E-Mail schicken und da vielleicht eine profunde Antwort dann auf die erste Kommunikation bereits erhalten. Da kann das Vertrauen unsererseits aufgebaut werden. Vertrauen in die Märkte, das können wir ja selber nicht herstellen, oder das können wir nur durch unsere Dadat-Finanzbildung dementsprechend dazu beitragen und hoffen, dass wir möglichst viele dadurch erreichen.
Mhm. Da könnte ich mich eigentlich nur um Harald anschließen. Also das Vertrauen ist ein großes Thema. Und ich glaube auch bei Frauen ist trotz allem das Vertrauen in die Märkte geringer. Also wir haben nur zum Beispiel, wir haben immer mit 6% nach Steuern Rendite gerechnet, die Beispiele, die wir dir angeführt haben, wir Frauen. Und dann war aber immer wieder die Frage, ob wir da nicht zu hoch greifen mit 6%. Wir haben natürlich nur den MSCI Country World oder irgendeinen Aktienindex da entgegenhalten können, der ihm gezeigt hat, dass in den letzten 5 Jahren 14% oder 12,5% in den letzten 10 Jahren möglich waren. Aber das wollte ich nur sagen, sie hinterfragen halt alles. Und deswegen brauchen sie einmal zu denen, die sie ansprechen, die Berater, und dann glaube ich auch zum Markt brauchen sie erst ein gewisses Vertrauen und werden wahrscheinlich auch Volatilität weniger stark verkraften.
Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, das Thema Nachhaltigkeit, denke ich mal, oder gesellschaftliche Verantwortung spielt bei den Frauen ungemein eine größere Rolle als bei den Männern. Also ein Mann investiert durchaus auch einmal in weniger nachhaltigere Firmen oder Anbieter. Eine Frau hinterfragt es natürlich dann ein bisschen genauer, ob denn das eh zum Beispiel keine Firma ist, die irgendwelche Waffen oder sonst irgendwas herstellt. Da ist der Mann sicher ergebnis- oder gewinnorientierter unterwegs.
Und was ich auch immer wieder erlebe, dass Männer schneller gähnen im Publikum, wenn ich mit irgendwelchen Regeln komme. Und die Frauen, die lieben diese Systematik, wenn ich denen für die Ausgaben zum Beispiel die 50, 30, 20 Regel erzähle, wie viel sie praktisch dann 20% zurücklegen können und was das beim Durchschnittsgehalt dann ausmachen kann. Und solche Regeln mögen sie. Oder mich hat noch nie ein Mann gefragt, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, mit Verlust zu verkaufen. Die Frauen setzen sich da schon ich würde sagen, die investieren systematischer.
Ich distanziere mich jetzt von all diesen genannten Stereotypen da in den letzten Minuten. Nein, aber weil wir das Thema Risiko und so angesprochen haben, Frauen scheinen mit Risiko bewusster umzugehen, wie auch immer. Gut, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, auch es sind nur Männer gewesen, die großen Finanzskandale gemacht haben. Aber wenn ihr zwei jetzt in eure, wir werden jetzt keine offiziellen Daten haben, ob ein Frauendepot anders aussieht als ein männergeführtes, aber wenn ihr bei euch privat geht mit euren Partnern, würdet ihr das sehen, es so titulieren, euer weibliches Pendant, also im Depot, ist konservativer angelegt als das männliche Depot? Oder Julia, weiß ich nicht, vielleicht bist du die Expertin und dort führst du so und so beide Depots.
Also da kann ich halt nur aus dem Nestkästchen plaudern. Also bei mir ist es eben so, dass ich die Finanzen manage und sozusagen mein Partner eher das spiegelt, was ich mache, und ich natürlich etwas riskanter eigentlich unterwegs bin, weil ich mich mehr mit befasse. Das macht auch Sinn, ja. Wenn man sich weniger befasst, sollte man natürlich auch weniger Risiko in sein Portfolio laden, und dadurch ist es bei uns eigentlich die Situation genau umgekehrt. Also da bin ich eigentlich riskanter unterwegs. Aber mein Kerninvestment ist genauso, auch ein breit gestreuter ETF und sehr, sehr, sehr konservativ. Aber ich habe doch sehr viele Satelliten, die ja mehr Wachstumswerte sind wie bei meinem Partner, ja.
Bei mir ist es so, dass ich sagen muss, da gibt es ein Veranlagungsleben vor den Kindern und ein Veranlagungsleben nach den Kindern. Und meine Frau war vor den Kindern durchaus risikobereiter als jetzt ist. Also jetzt ist sie wirklich sehr konservativ, was ihre Veranlagungen betrifft. Und ich muss sagen, ich bin auch konservativer geworden, mache dann die Dinge, wo der Aktienanteil höher ist, dann auch über ETFs oder über Sparpläne.
Aber deine Allianz wirst du nie verkaufen, oder?
Das darf ich nicht verkaufen als Bayern-München-Fan.
Julia, hast du auch so eine ich sage mal, eine Hobbyaktie fast? Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel einen Pferde-Podcast zusätzlich.
Ja.
Darf ich jetzt einfach so einwerfen, wo mich eines, ich habe mal einen Podcast mit dir gehört, und was mich ein bisschen fast schockiert hat. Du hast damals erwähnt, dein Pferde-Podcast geht besser als der Kapitalmarkt-Podcast. Ist das immer noch so?
Ja, das ist also, du weißt ja selber, wie das ist, aber beim Pferdepodcast, wenn ich die Hörerinnen hätte, 10.000, bei den anderen beiden Finanzpodcasts, dann würde ich in die Decke springen. Das habe ich ganz, ganz selten, solche Hörerzahlen. Und ja, Hobby zieht mehr. Und ich glaube, wir leben halt schon ein bisschen in der Blase, dass sehr viele, das merkt man ja auch bei den Seminaren, die wollen schon ihr Geld anlegen, aber meistens nur einmal und das dann vernünftig. Aber sie wollen nicht wirklich die Zeit investieren, während natürlich Reiterinnen 90% ihrer Zeit in ihr Pferd investieren, ihrer Freizeit.
Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung. Das mit den 90%, ist das dein
Abschluss? Ja. Nein. Also 90 ist jetzt übertrieben, aber wer irgendwie mal was mit Pferden zu tun hat, weiß, dass das ein sehr zeitintensives Hobby ist und da bleibt links und rechts nicht viel Zeit und nicht zum, vor allen Dingen nicht zum Finanzieren. Und ich habe ja natürlich einen großen Freundeskreis im Reiterbereich, aber da konnte ich niemanden zu bewegen, dass er sich mal einer meiner Veranstaltungen anhört, weil sie sagen einfach, ja, meine Sparkasse oder mein Sparvermögen ist im Pferd, ja, und deswegen investiere ich nichts. Ja. Dann komme ich zwar, dann kaufe eine Satteldecke weniger und lege die an, dann kannst du dir dann vielleicht zwei kaufen, aber das ist dann nicht möglich.
Na, beim Wirtschaftsblatt früher würde das unter die Rubrik anders anlegen fallen. Aber Sag, ist Reiten für dich einfach der notwendige Kontrast zum Kapitalmarkt oder gibt es auch ein befruchtendes Zusammenspiel zwischen Reiten und Kapitalmarkt? Ich meine, wenn ich runterfalle, immer wieder aufsteigen, könnte ich jetzt sagen, aber...
Ja, das ist mir Gott sei Dank schon lange nicht mehr passiert, aber diese Parallele gibt schon, dass man zum Beispiel, man reitet 30 Jahre und kann immer noch nicht reiten. Ja? Und so sehe ich das bei der Finanzanlage auch, wenn man sich nicht weiterbildet und nicht immer am Ball ist, dann ist man kein guter Anleger, wenn man auch wenn viele sagen, wieso nimmst du denn noch Reitunterricht? Ja, das ist notwendig und so. Da sehe ich schon die Parallelen zum Finanzen und dass man sich auch wirklich fokussieren muss. Das lernt man, glaube ich, beim Reiten sehr gut und das hilft dann vielleicht auch bei der Veranlagung.
Ich wollte nur dazu sagen, beim Veranlagen ist es ja auch so, dass jeder hat bestimmt schon mal einen Fehler gemacht, dass er in was investiert hat, weil er gehört hat, dass das der goldene Tipp ist und in Wirklichkeit war es der goldene Bauchfleck und dann sagt man, sowas mache ich nie wieder und man erwischt sich ja, dass man es vielleicht doch wieder mal gemacht hat und diese sogenannten Panikverkäufe, also wenn an der Börse mal die Kanonen zu hören sind, dann verfolgt man ja doch, aber man sagt, ich investiere langfristig und eigentlich ist das eine gute Nachkaufgelegenheit, wenn es denn mal kräftig nach unten geht, aber trotzdem wird man genauso nervös als wie zu den Anfängen. Man ist zwar etwas abgebrühter, aber so, dass man es vollkommen verdrängen kann und sagen, das tangiert mich jetzt überhaupt nicht, da ist man dann doch immer wieder dabei, dass man auch die Gefühle mit einschaltet.
Und gebt es alle zu, es ist doch wirklich so.
Ja, definitiv.
Ja.
Bei einem sind wir da ganz wahrscheinlich zusätzlich einig. Ohne Kapitalmarkt wird der Erhalt der Kaufkraft, ich sage mal, geschweige denn ein inflationsbereinigter Ertrag eher nicht möglich sein künftig. Dieses Argument höre ich jetzt aber schon seit Jahrzehnten, hat aber nicht so wirklich gefruchtet, sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist. Julia, mit welcher Motivation bringt man zum Beispiel Frauen sonst an den Kapitalmarkt?
Also an den Kapitalmarkt bringt man es, glaube ich, nur, indem man immer, also das ist interessant, Frauen sind, das Wort Inflation ist ein sehr großes Reizwort. Und wenn ich einfach meine einfache Rechnung bringe, was 3% Inflation und wir haben jetzt, wie ihr wisst, ja August 4,1, September wahrscheinlich 4% sogar gehabt in Österreich und was da nur noch an Kaufkraft fehlt. Also das ist sozusagen für mich der Schlüssel, um die Leute in den Sparplan zu bringen oder überhaupt an den Kapitalmarkt.
Ja, aber das hat über die letzten Jahre auch nicht gefruchtet. Geht das bei Frauen? Glaubst du, das ist ein besseres Argument?
Ja, also ich glaube schon. Also Inflation Inklusion ist wirklich ein großes Wort und ganz lustig ist, wie man sie auch hinbringen kann, die noch skeptisch sind, ist, wenn man mal anfängt und sagt, du musst erstmal dein Cash managen, ja, und den wirklich nur mal vorrechnet, was für einen Unterschied das macht, wenn man eben das zum Beispiel auf Bundesschatz, also beim Staat, auch wenn es nur 1,85% jetzt ist, aber besser wie ein Girokonto mit 0,0 irgendwas. Und wenn man allein das vorrechnet und dann einen Vergleich macht, wie das sein könnte mit Renditen eines Sparplans, also so die meisten, die ganz anfangen, die und mich dann nachher noch kontaktieren, die fangen eigentlich mal an, ihr Cash zu managen. Und wenn sie sehen, okay, das bringt ja was, das ist ja nicht nur ein Groschelgeschäft, dann gehen sie auch auf den Sparplan oder auf die Wertpapiere.
Arbeit, weißt du, besser als das Kaufkraftargument? Oder glaubst du auch, dass man das immer wieder, steht der Tropfen hüllt den Stein, bringen muss?
Ja, muss man eigentlich absolut, vor allem wenn man jetzt da gerade ganz spannend die KV-Verhandlungen, also die Kollektivvertragsverhandlungen oder auch die Abschlüsse der Beamten, wenn man sieht, dass es da dass Pakete wieder aufgeschnürt werden und es kommt mittlerweile zu Zugeständnissen von den Sozialpartnern, die unterhalb der Inflationsrate sind. Da ist es meines Erachtens ein gutes Argument, dass man sagt, naja, aber das bisschen, was euch noch bleibt, wäre dann auch schon ganz gut veranlagt, wenn es nur auf einen nicht nur auf einem Sparkonto liegen habt, ist meines Erachtens ein ganz gutes Instrument. Und dafür ist natürlich dann auch wieder notwendig, dass die Leute die entsprechende Finanzbildung haben, um eben auch am Kapitalmarkt entsprechend zu agieren.
Und ich glaube, Frauen sind insofern noch leichter zu motivieren, weil es ja noch diesen Gender Gap gibt. Das ist das zweite Argument, dass ich sage, okay, das kann ich nur durch Selbst-Eigenversorge abschwächen.
Julia, jetzt möchten wir noch wissen, wann bist du nächstes Mal online? Mit welcher Regelmäßigkeit und wie erreicht man dich, wenn ich möchte?
Ja, also ich bin eigentlich sehr, sehr treu gegenüber meiner Hörerschaft. Jeden Samstag kommt die Börsenminute raus und jeden Sonntag kommt das Gespräch. Also diesmal ist es mit dem Gast, den du auch schon sehr oft gehabt hast und der auch wirklich interessant ist, der Wolfgang Matejka, der ein bisschen über den österreichischen Markt spricht. Ja, also das jeden Samstag, Sonntag erscheint was und dann kann man mich auch erreichen. Ich habe immer wieder für verschiedene Veranstalter, habe ich dann auch immer so Workshops, wo ich immer schaue, dass das möglichst kostenlos ist, damit ich die Anlegerinnen auch wirklich motivieren kann, sich weiterzubilden.
Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Harald Schartner von der Dardot Bank. Ciao, Harald.
Ciao, Robert. Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein durfte.
Und speziell bei unserer Expertin Julia Kistner, die alten weißen Männer wie Harald zeigte, entschuldige, aber das muss jetzt sein, dass auch die Frau bei der Depotführung die Hosen anhaben kann. Die Ziele sind zwar ähnlich, der Weg dorthin aber scheinbar nicht immer der gleiche. Aber Lemminge sind am Kapitalmarkt weder und auch am Leben nicht vorne am Ende sozusagen. Also Lemminge sind so und so nirgends gefragt. Und wenn, haben sie nichts mehr davon. Liebe Julia, danke fürs Hiersein und behalte dein Feuer für den Kapitalmarkt. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit bzw. Werbung, auch andere dafür zu begeistern, egal welchen Geschlechts.
Ja, lieber Robert, ich hoffe, das war nicht unser letzter Austausch. Das hat uns unglaublich Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein darf und liebe Grüße an deine große Hörerschaft von Bullen und Bären. Schaltet weiter dort ein und bei mir vielleicht auch mal.